So, ihr Lieben, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich möchte alle recht herzlich begrüßen, die ich heute noch nicht gesehen habe. Ich habe heute meine Predigt unter eine Frage gestellt. Wird mein Glaube am Ende Bestand haben? Meine Frage an euch, kommt dieser Titel jemandem von euch bekannt vor? Vor 4 Wochen, genau, da hieß genauso die Predigt. Ich habe mir gedacht, naja, ich nehme das auf und zwar deswegen, weil ich heute auf diese Predigt Bezug nehmen möchte. Wenn der Dominik hier wäre, der hat sie nämlich damals gehalten, dann würde ich jetzt gerne mal mit ihm diskutieren, aber das ist schwierig, aber vielleicht hört er ja unsere Mediathek mal ab und wir kommen mal persönlich, privat ins Diskutieren. Ich möchte das nochmal aufgreifen, zum Teil, was er erzählt hat, und möchte das mal von einer anderen Richtung beleuchten. Und schauen wir mal, was da zum Schluss bei rauskommt. Das Ergebnis dieser Predigt, habt ihr das noch im Kopf? Was war so, er hat eine Gefahr aufgezeigt, die so in der Endzeit da ist und vor der er Angst hat und vor der wir uns alle wappnen sollten. Und da war er sich nicht sicher, ob er das besteht, und weil es eine große Herausforderung ist. Was war so die Hauptgefahr, die er am Ende der Zeit gesehen hat? Er hat auch ein Ellen White Zitat genommen, eine Ellen White Vision, die sie hatte. Wisst ihr das noch? Amine, weißt du es noch? Welches? Genau, der Spiritismus. Da hat sie die Vision gehabt von, oder die Ellen White hat die Vision gehabt von diesem schnellen Zug mit diesem stattlichen Lokführer, der ja der Satan ist. Und es steigen so viele Menschen ein in diesen Zug. Und der rast, wie der Blitz breitet sich das aus. Und ich komme zu einem anderen Ergebnis. Und wie gesagt, das würde ich jetzt gerne mal mit Dominik diskutieren. Aber unabhängig davon, es geht gar nicht darum, wer von uns beiden recht hat. Sondern ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt und den möchte ich euch heute erklären. Ich habe ein Zitat von Dominik. Ich habe mir das extra nochmal angehört, dauert über eine Stunde seine Predigt, und habe mitgeschrieben. Weil es gab eine Stelle, wo ich dann zum Schluss der Meinung war, da hättest du was sagen müssen, aufzeigen müssen und sagen, stopp, da stimmt was nicht. Aber uns ging es allen so, von euch hat sich auch keiner gemeldet. Und das ist dieses Zitat, da sagt er, ich habe es tatsächlich wortwörtlich übernommen, was noch traurig ist bei der Gemeinde Laodicea, dass ein Wort vorkommt, das bei keiner anderen Gemeinde vorkommt. Der meint da die 7-Cent-Schreiben. Ne? Bei fast jeder Gemeinde heißt es, tue Buße. Aber bei der Laodicea-Gemeinde kommt noch was dazu. Das heißt, tue eifrig Buße. Das ist das Wort eifrig. Stimmt das? Ich bin mal gespannt. Was habt ihr denn für Übersetzung? Komm, Übersetzung raus, nachschauen. Wo stehen das überhaupt? Irgendwie, ne? Offenbarung, Kapitel 13. Ich brauche euch jetzt, ihr müsst mir helfen. 3, Vers 3,20. Stimmt nicht ganz, glaube ich. Auch nicht ganz. Schaut mal. Aber fast. Fast. Kapitel 3. Schaut mal. Wo steht dieser Satz? Wo steht, tue eifrig Buße? Na, weil beim letzten Mal, als er es gehalten hat, haben wir nicht aufgepasst. Jetzt müssen wir miteinander kämpfen. 19. 20 hieß es in der Predigt, steht in 3 Vers 20, steht aber eigentlich in 3 Vers 19. Ist aber jetzt nicht mein Thema. Was steht da in euren Übersetzungen?
So sei nun eifrig und tue Buße.
Wo steht tue eifrig Buße? Fleißig. Hä? Fleißig. Lies mal vor bei dir.
Ja. So sei nun fleißig und tue Buße.
Welche Übersetzung hast du da?
Luther,
okay, ja. Wo steht tue eifrig Buße? Oder fleißig oder von mir aus irgendwas anderes. Wo steht das? Nirgendwo. Es gibt keine Übersetzung, die ich kenne, und ich kenne relativ viele, wo steht tue eifrig Buße, sondern es steht sei eifrig und tue Buße. Das ist nicht dasselbe. Ja gut, mir sagt man immer nach, ich bin der Haarspalter. Ne? Das liegt daran, dass ich vielleicht jedes Haar zu schätzen weiß, weil ich nicht mehr so viel auf dem Kopf habe. Aber ich glaube, es hat seinen Grund, warum ich manchmal so auf die Worte hinschaue und versuche genau zu lesen. Tue eifrig Buße, steht da nicht, sondern da heißt es, sei eifrig und tue Buße. Wo ist der Unterschied? Im Tun? Sehr schön, sehr schön. Tue eifrig Buße, legt die Betonung auf tue. Ja? Tue richtig Buße, eifrig. Also da geht es darum, wie sollst du Buße tun? Und beim anderen, sei eifrig und tu Buße. Denn tu Buße ist übrigens das, was bei fast allen Gemeinden der Aufruf ist. Von daher unterscheidet sich Laodicea von den übrigen fünf, wo das auch drin steht, nicht. Da steht auch tu Buße. Nur bei den anderen fünf sind es andere Gründe. Hier ist ein ganz bestimmter Grund genannt. Wozu fordert Jesus die Gemeinde Laodicea auf? Er fordert sie dazu auf, eifrig zu sein. Das ist das Problem bei der Gemeinde Laodicea. Sie sind nicht eifrig. Das Problem ist nicht, dass sie keine Buße tun, das haben andere auch. Sondern das Problem ist, dass sie nicht eifrig ist, diese Gemeinde. Das ist ungefähr so, als wenn du zum Arzt gehst und er stellt die falsche Diagnose. Dann wird er dir ein falsches Medikament verschreiben und du wirst nicht gesund. Und darum ist es hier wichtig zu schauen, was das wirkliche Problem der Gemeinde Laodicea ist. Und das ist eben nicht, dass sie nicht Buße tun, sondern dass sie nicht eifrig sind, weil sie deswegen keine Buße tun. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist die Gemeinde Laodicea nicht eifrig? Finden wir die Begründung im Wort, in der Schrift? Steht da irgendwo ein Grund genannt, warum diese Gemeinde nicht eifrig ist? Weil sie weder kalt noch warm ist. Okay, Gerd?
Ich bin reich und ich habe Überfluss.
Okay.
Ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Ich muss also gar nicht eifrig sein. Ich habe alles.
Ihr meint den Vers hier, ne? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und so weiter. Ich habe jetzt hier erst einmal das Wort laurot gezeichnet. Was ist denn lau? Was ist denn lau?
Also zufrieden bin mit dem Zustand.
Okay, aber also physisch, was ist das für ein Zustand? So wie es da steht, weder kalt noch heiß, irgendwie da mittendrin. Genau, aber irgendwie nicht heiß. Und nicht kalt, also ein Mittelding zwischen zwei Extremen.
Wenn wir auf die Tiere schauen, wenn die leben, die sind warm. Wenn die tot sind, die sind kalt. Mhm. Und wenn die gehen schlafen, dann die Temperatur geht nach
oben. Okay, gutes Beispiel, sehr gut, sehr gut. Also, das könnte ja auch, wer schläft, ist nicht eifrig. Ne? Man kann eifrig schnarchen vielleicht, ne? Aber so von der man ist nicht aktiv. Man schläft. Sehr schönes Beispiel auch, wunderbar, danke für die Mitarbeit, die ihr hier zeigt. Also, dieses Laue ist so ein Zwischenzustand, ne? Zwischen Leben und Totsein irgendwie, kann man sagen, also Schlafen. Oder eben zwischen Heiß und Kaltsein. Und Jesus sagt, wenn du doch wenigstens kalt wärst, aber noch nicht mal das bist du, sondern du bist dazwischen. Und mit diesen Zwischendingen kann Jesus scheinbar nicht viel anfangen. Im Alten Testament gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, wo eine ganze Gemeinde lau war. Also weder kalt noch heiß. Und da gibt es einen Propheten, der wirft denen das auch vor. Der sagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder oder. Was für ein Beispiel könnte das sein? Da trat Elia vor das ganze Volk, heißt es da im ersten Buch Könige 18, und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort, weil er recht hatte. Ganz einfach.
Die waren zufrieden.
Ne? Hat alles gepasst? Von allem etwas. Ne? Baal, bisschen Gott. Es war ja nicht so, dass sie Gott komplett abgelehnt haben. Das stimmt ja nicht. Aber Baal war schon auch nicht verkehrt. Ne? Ihr kennt diesen Zustand damals im Volk Israel. Man hatte den Tempel, aber man hatte auch diese Höhenheiligtümer. Und da hat man sich halt auch gern aufgehalten. Das heißt, man wollte beides. Also Gott und Baal. Und dann sagt Elia, also entweder Baal oder Gott. Aber beides funktioniert überhaupt nicht.
Gott oder die Welt.
Genau. Ne? Lieber nur Baal als beides. Und das war das Problem. Und dann stellt sich jetzt mir die Frage, und die stelle ich auch euch, kann es sein, dass Laodicea auf beiden Seiten hinkt? Denn sie sind ja lau, weder heiß noch kalt, sondern beides. Denn nun beides, sowohl heiß als auch kalt gemischt, gibt lau. Was könnte denn die eine Seite sein und die andere Seite? Die eine Seite wird wahrscheinlich wie bei Israel auch Gott sein irgendwo. Was ist aber dann die andere? Ist es Baal? Eher nett, vermute ich. Kann aber auch sein. Was könnte es noch sein? Was könnte in der Endzeitgemeinde der zweite Gott sein, wo man auch mal ganz gern auf die Party geht? Mammon. Der Mammon vielleicht, ja. Noch einen? Hast du einen Vorschlag?
Hier ist der Punkt in Matthäus 6, 33. Fragt am erst, nach dem Reich Gottes, dass deine Gerechtigkeit, also wie die Sonne, alles zu machen. Entweder oder.
Die Silke und du, ihr liegt gar nicht so weit auseinander. Weil was die Silke meint, steht auch in Matthäus 6. Nur ein bisschen weiter oben. Da steht nämlich, vielleicht könnt ihr mal den Vers vorlesen, ich habe ihn noch parat. Gut, ich zeige es euch gleich. Möchte nämlich nochmal auf einen weiteren Teil kommen, den ich jetzt mal rot gemacht habe, auch im Vers 15, Kapitel 3. Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Also, die Gemeinde ist nicht nur lau, sondern der Gerd hat gesagt, das ist das, was du gerade zitiert hast. Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und wenn die Silke Mammon nennt, dann ist das ja, das hat mit Reichtum zu tun. Viel Geld, viel Luxus, das ist so Mammon. Ne? So, jetzt, ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt, ich finde die Formulierung merkwürdig. Warum steht da nicht einfach nur, ich bin reich und brauche nichts? Warum steht da, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts? Das wird von uns keiner so formulieren, ich bin mir hundertprozentig sicher. Wir würden schreiben, ich bin reich und brauche nichts. Oder ich bin reich geworden und brauche nichts, aber ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Also der Gemeinde Laodicea ist nicht nur wichtig, dass sie reich ist, sondern es ist ihr auch wichtig, dass sie reich geworden ist. Silke, was meinst du denn? Okay. Schau mal, ob du recht hast, weil ich möchte noch einen zweiten Bibelvers anziehen, der sich so ähnlich anhört. Den finden wir im Alten Testament in Hosea 12, Vers 8 und 9. Lies mal, was da steht. Ich finde, das ist ziemlich hart, die Worte, die da stehen. Hosea 12, Vers 8 und 9. Ihr könnt selber schauen, ob ich da was falsch zitiere, aber ich habe es einfach nur kopiert und eingefügt. Nichts abgeschrieben. Von daher glaube ich, dass es so passt. Das ist meistens die Elberfelder Übersetzung, die ich verwende. Da heißt es, ein Kanaanäer ist Ephraim. Er hat eine falsche Waage in der Hand und liebt den Betrug. Denn Ephraim spricht, wie reich bin ich doch geworden, ich habe genug. Worte, die uns wirklich echt erinnern an die Offenbarung. Und jetzt kommt alles meine Arbeit, Ausrufezeichen. Das ist das, was du sagst, Silke. Den Reichtum, das ist mein Bemühen, das habe ich mir erworben. Man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Ein Betrüger kommt her und sagt, man wird an mir keine Schuld finden, die Sünde wäre. Ne? Jesus klopft an der Tür und sagt, hier, pass auf, ich habe hier ein paar Sachen zu verkaufen. Ne? Augensalbe, weiße Kleider, Gold. Und Laodicea sagt, ich brauche diese Dinge nicht. Bei mir passt alles. Bei mir wird man nichts finden, was Sünde wäre. Passt alles. Und ich bin reich, ich habe genug. Und Jesus müsste Ephraim sagen, du bist ein Betrüger. So wie er Laodicea sagt, du bist du bist arm, blind und bloß. Du bist genau das Gegenteil von dem, was du glaubst zu sein. Wie könnte man diesen Zustand beschreiben? Und worunter leidet Ephraim und worunter leidet Laodicea? Worunter leiden vielleicht wir als Endzeitgemeinde? Wir wissen es noch nicht einmal. Werksgerechtigkeit, das ist das alles meine Arbeit, ne? Oder ich bin reich geworden, wo das ja mit drin steckt.
Der menschliche Erlösungswert.
Ja, genau.
Selbstgefällig.
Michael?
Ja.
Ja. Wer gut lebt, bewegt sich nicht mehr, weil er ist ja da, wo er hin möchte. Ne? Ich habe genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, einen tollen Job, mache Karriere, alles passt, ne? Kinder sind super drauf und warum soll ich hier weg? Also man sieht gar nicht ein, dass man irgendeine Veränderung braucht. Und dabei merkt man gar nicht, dass man da, wo man ist, nicht da ist, wo Gott einen gerne hätte. Also wir hatten jetzt verschiedene Dinge, Werksgerechtigkeit, wir hatten falsche Selbsteinschätzung. Es gibt noch einen Begriff, den die Bibel gerne verwendet, das ist der Hochmut. Ja, man schätzt sich wundertoll, wie man ist, und man ist es überhaupt gar nicht.
Es gibt das Äußere, denn er sagt, die Bibel sagt, er liebt den Betrug, und ein paar Sätze weiter sagt, man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Aber er liebt den Betrug. Also das ist ein Widerspruch in sich selbst.
Ja.
Und äußerlich scheint zu sein,
genau.
Aber innerlich ist ein anderer Zustand.
Genau, und das ist bei Laodicea auch so. Vielleicht sind sie sogar äußerlich reich. Sonst würden sie es ja nicht sagen, ich bin reich und reich geworden. Aber wenn Jesus sagt, ihr seid arm, blind und bloß, dann meint er ja nicht das Äußerliche, sondern den inneren Zustand. Der geistliche Zustand, deswegen sind ja die Gaben, die er bringt, symbolisch für geistliche Gaben. Also er will ja nicht wirklich Gold verkaufen und auch keine Augensalbe und weiße Kleider, sondern wir wissen ja, wofür das steht. Für Gerechtigkeit, für Glauben, für den Heiligen Geist. All diese Dinge, die will er ihnen ja bringen, die ihnen absolut fehlen. Und jetzt kommt der Text. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist Matthäus Kapitel 6, Bergpredigt. Wir sollten beachten, dass dieser Text in der Mitte der Bergpredigt steht. Bergpredigt ist ja Kapitel 5, 6 und 7. Und im hebräischen Denken war der Hochpunkt, der Höhepunkt, das Wichtigste, stand immer in der Mitte. Ihr kennt vielleicht auch die Argumentation von Ellen White wegen dem Sabbat. Der steht auch in der Mitte von den 10 Geboten. Gut, bei 10 gibt es nicht genau die Mitte, ne? Da bräuchte man 9. Da brauchst du immer eine ungerade Zahl. Aber ziemlich in der Mitte, da steht das Sabbatgebot. Deswegen leuchtet das auch so raus. Und das ist dieses hebräische Denken. Das Wichtigste steht in der Mitte.
Genau, richtig.
Und das ist aber natürlich jetzt nur ein Vers. Der Kontext ist ein bisschen länger. Den würde ich mal ab Vers 21 mal mitnehmen. Da steht, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes, jetzt kommt ein ganz komischer Abschnitt, den ich lange nicht verstanden habe. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Und dann kommt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was macht dieser komische Abschnitt da mit dieser Lampe und dem Auge, was soll das? Habt ihr diesen Abschnitt mal verstanden für euch? Warum ist also auf mich wirkt das wie so ein Einschub, so, als wäre das nachträglich eingefügt, weil es sich so komisch liest. Was hat es da verloren, dieses Bild mit dem Auge? Was hat das vor allen Dingen mit dem Mammon zu tun und mit dem zwei Göttern und so weiter? Silke, was meinst du?
Es gibt ja an anderen Stellen auch, wo es heißt, man soll quasi das eine Auge dann, wenn es einem zum Abfall verführt, ausreißen und wegwerfen, weil es besser ist, einäugig ins Reich Gottes zu kommen, als weil über das Auge nehmen wir halt diese ganzen Reize wahr. Alles, was schön erscheint, alles, was begehrlich erscheint, also, wo man sagt, das hätte ich gerne. Und ich glaube, dass über das Auge einfach so diese Wünsche oder diese Habsucht vielleicht auch dann beginnt, ja, mit dem ich sehe etwas, was ich gern haben möchte. Vielleicht ist da der Zusammenhang zu sehen und das natürlich dann das uns beeinflusst. Also wie betrachte ich die Dinge und wird es dann dazu führen, dass ich quasi auch bereit bin, die Folien, was du den Text gezeigt hast, ja, mit der falschen Waage zu messen und zu betrügen, damit ich entsprechend zu dem komme, was ich haben möchte.
Genau.
Um es mal so auszudrücken, wenn du jetzt praktisch irgendwas vorliest in eine Zahlstatistik,
ja,
und sagst, den da, und du wirfst es als Charge an die Wand, dann ist es, sind die Zahlen beide leichter zu erfassen, wenn es so eine Excel-Grafik ist. Es ist leichter zu erfassen, als wenn du das, die Zahlen vorliest.
Also das Auge ist auch steuerbar. Ne? Man kann es verwirren mit vielen Infos, man kann aber auch bestimmte Dinge hervorheben. Duina?
Für mich ist, wie sehe ich Gott? Glaube ich, dass sein Wort ist noch gültig, alles was Gott gibt, oder wird auch so manchmal. Gott ist nicht so streng, kann reichlich, so wie geschrieben, auch nach 2000 Jahre, oder mache ich die moderne.
Ja. Genau. Es gibt in der Bibel eine ganz berühmte Geschichte, die alle von euch kennen. Da spielt das Auge eine wichtige Rolle. Und das macht, wurde uns allen zu einem Problem. Okay, gut, ja, guter Einfall, meine ich aber nicht. Ja. Natürlich, schaut doch mal in 1. Mose 3. Und zwar taucht da das Auge mehrfach auf. Schaut mal in 1. Mose 3, schlagt es mal auf. Das ist die Geschichte, die ihr alle schon vom, das ist ja wahrscheinlich auch schon aus der Kindersabbatschule bekannt, die Geschichte. So. Und zwar ist, meine ich, die Verse 5 und 6. Da steht, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Man könnte auch sagen, heiß und kalt. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Zweimal das Auge. Das Auge sieht, das ist jetzt gut aus, die Frucht. Die mag ich, die will ich mal probieren. Ja?
Das Tor.
Das ist das Tor. Durch das Auge kommen die Einflüsse, die unser Herz dahin bewegen, bestimmte Dinge zu tun, die wir vielleicht besser nicht tun sollten. Ich erinnere mich, der Dominik hat auch ein Beispiel gebracht, vielleicht erinnert ihr euch da auch. Und zwar ist ja, Jesus kommt ja als Verkäufer. Und er hat so ein bisschen über das Kaufen gesprochen. Und dann hat er ein Beispiel gebracht. Wenn du 15 Pullis zu Hause hast, würdest du dir einen 16. kaufen? Und dann sagt er doch glatt, so selbstverständlich, und da hätte ich auch gern diskutiert, natürlich nicht. Und ich so, natürlich doch. Klar, weil natürlich unsere Welt lebt ja vom Konsum. Deswegen gibt es auch Frauen, die 100 Paar Schuhe zu Hause haben. Um Himmels Willen. Ja, auch Männer haben vielleicht 100 Paar Schuhe. Oder unser Sohn hat mal eine ganze Weile 20 Parfüms da stehen gehabt. Ja, oder Deos, ne? Immer so für jeden Tag anderes, wo ich denke, boah, wie lange wirst du brauchen, bis das verbraucht ist? Das ist Konsum. So lebt der Konsum. Ja? Also nicht nur ein paar Schuhe und einen Pulli und eine Jacke, sondern ganz viele will ich haben. Das ist eigentlich der Konsum. Und der Konsum, der lebt davon, dass man die Dinge, die man will, verwechselt mit den Dingen, die man braucht. Der Konsum, sagen wir es auf gut Deutsch, die Werbung lebt davon, dass sie dir weismacht, Karin, du brauchst diese Jacke. Sonst bist du nämlich nicht glücklich, wenn du sie nicht hast. Obwohl dein Schrank schon voll ist und du weißt, wenn ich die Jacke kaufe, muss ich zu Ikea einen zweiten Schrank kaufen, weil der andere schon voll ist. Das heißt, eigentlich, wir sind wahnsinnig. Nicht nur du, Karin, ich auch. Ja? Wir sind alle ein Stück weit verführbar. Das ist reine Verführung, was hier stattfindet. Aber unsere Welt lebt davon. Also gerade hier in diesen reichen Ländern, Amerika, Deutschland, könnt ihr überall hinschauen, in Afrika vielleicht nicht so. Wobei, wenn denen besser ginge, würden die auch kaufen, was das Zeug hält. Du musst kaufen, 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 kaufen. Am besten so, dass es dir nach 2 Tagen nicht mehr gefällt, dann kommt das Nächste. Davon leben so diese Billigketten, Kick und wie sie alle heißen, ne? So schnell zusammengepfriemelte T-Shirts, die sehen toll aus und hip, die trägt man einmal, dann schmeißt man sie weg. Das ist ja das große Problem, dass wir so einen riesen Textilmüllberg auch haben. Ne? Manche Frauen oder manche Männer auch, ich glaube, da gibt es gar keinen Unterschied, tragen ein Kleidungsstück nie. Die kaufen das und ziehen es nie an und bringen es dann zum Gebrauchtwarenhof. Silke kann euch ein Lied davon singen. Nagelneue Sachen, nie getragen oder fast nie getragen, werden schon gleich wieder verramscht. Und das ist ein Problem. Wir lachen so ein bisschen drüber, ne? Wenn wir so da mitmachen, ist auch eigentlich gar nicht so gefährlich. Aber es zeigt uns das Wesen des Menschen. Und es zeigt uns meines Erachtens auch die Tiefe der Geschichte aus dem Alten Testament mit der Eva und dem Adam. Und wir haben so ein kleines bisschen das Problem, dass wir das so simplifizieren, also so vereinfachen und sagen, naja, Sündenfall halt. Man tut, was verboten war. Sünde ist viel mehr als tun, was verboten ist. Viel, viel mehr. Diese Geschichte von Adam und Eva erklärt uns, wie der Mensch ist. Das Problem, das ich habe, ich persönlich, ihr vielleicht nicht, ist, dass sie uns vielleicht auch mehr über Gott verrät, als wir glauben, dass sie uns verrät. Wir trauen uns nur nicht, die Fragen zu stellen, weil wir die Angst haben, dass es Ketzerei sein könnte, Gotteslästerung. Aber vielleicht möchte Gott einmal gefragt werden. Paar Fragen als Beispiel. Warum erschafft Gott einen Menschen, der versuchbar ist? Also, der das in sich trägt. Also, die Eva war schon gierig, nur die Gier war noch nicht geweckt. Sie hatte die Gier schon in sich. Nur sie hat die Frucht noch nicht gesehen, deswegen hatte sie keine Lust auf die Frucht. Als sie sie gesehen hat, in Verbindung mit den Dingen, die der Satan gesagt hat, da wachsen da plötzlich Dinge, die ihr letztendlich zum Schaden gereichen. Dann denke ich mir, Gott, du hattest doch alle Möglichkeiten. Warum hast du die Eva nicht immun dagegen gemacht? Das sagst du jetzt nach ein paar tausend Jahren Eva, ja? Aber bist du ein Automat, nur weil dich bestimmte Dinge für die andere anfällig sind, überhaupt nicht interessieren? Bist doch deswegen kein Automat.
Dann hätte sie keine Wahl gehabt.
Mag ja sein, dass sie keine Wahl hat, aber bist du deswegen ein Automat? Bist du ein Automat, nur weil dich bestimmte Dinge nicht interessieren? Versteht ihr, wie ich meine? Also, ich kenne diese Antworten ja, ja, und die verteidigen ja auch immer Gott. Gott braucht von uns nicht verteidigt zu werden. Das kann er selber, viel besser, als wir das können.
Ich denke mal, dass praktisch Gott den Menschen den eigenen Willen.
Ja, Johannes, das geht in dieselbe Richtung. Johannes, ich weiß, ich kenne diese Gründe. Ich will auch gar keine Antwort jetzt geben, auch keine eigene Antwort. Karin noch vielleicht.
Also, was mir da so jetzt im Kopf ist. Ja. Wo ich mich auch schon gefragt habe, Adam und Eva waren ja, das weiß man ja nicht, wie lang waren die in dem schönen Garten? Also die haben ja das alles erlebt, das Schönste, was ja. Das Schönste ist. Ja. Und dann kommt es.
Ja.
Das verstehe ich nicht. Eva hatte ihn so nah gehabt, was wir nicht haben.
Eva hatte alles, was man sich nur erträumen kann. Sie konnte auch alle Früchte essen, bis auf diese eine. Sie lebt im Überfluss. Und trotzdem, das ist eigentlich ein moderner Werbeslogan, denn der Satan ist hier tatsächlich ein Werbespezialist. Er macht der Eva weiß, wenn du dieses eine Ding nicht kriegst, wirst du nicht glücklich. Also hier passieren total moderne Dinge und wir stellen fest, in 5000 Jahren oder 6000, je nachdem wie lange man zählt, hat sich der Mensch eigentlich nicht geändert. Trotzdem bleibt die Frage, und ich kann euch keine Antwort darauf geben, weil ich nicht gelernt habe, über diese Frage nachzudenken, weil ich keine Kirche kenne, die darauf eine Antwort gibt. Vielleicht hat sich Gott etwas dabei gedacht, was viel größer ist, als wir uns das eigentlich ausmalen. Und das ist so ein bisschen, was ich ein bisschen vermisse, weil ich Teil einer Kirche bin, wie viele andere Menschen in anderen Kirchen genauso, die ein bisschen Angst haben. Dinge zu denken, die man nicht denken darf. Und da ist die Frage, haben die Kirchen, ich nehme nicht unsere nicht aus, aus gutem Willen heraus einen Weg beschritten, der vielleicht nicht fruchtbar ist? Auf gut Deutsch, hätte es nicht gereicht, wenn die Kirchen den Menschen das Lesen beigebracht hätten, also das richtige Lesen, und den Rest dem Heiligen Geist überlassen? Und sagen, das, was da innen passiert, an Bekehrung, an Buße, an Reue, an Umkehr, an all diesen Dingen, das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Wir lesen in der Bibel an einigen Stellen, was der Heilige Geist kann. Ja, er ist es, der die Reue bewirkt, ja, der in alle Wahrheit führt. Das braucht eine Kirche eigentlich gar nicht, weil es steht ja in der Bibel, dass das der Heilige Geist macht, nur einen aufzumachen für das Wirken des Heiligen Geistes, die Bereitschaft, jemanden fähig zu machen, das in sich aufzusaugen und aufsaugen zu wollen, das, denke ich, das fällt allen Kirchen schwer. Da nehme ich auch uns nicht aus. Weil wir ein bisschen Angst haben, dass der Heilige Geist vielleicht Dinge tut, die die Menschen zu einem Verhalten bringt, das wir nicht wollen. Zum Beispiel woanders hinzugehen. Das wäre aber insofern spannend, als dass dann mit der Heilige Geist der Kirche, wo die Leute dann weglaufen, vielleicht die Botschaft gibt, könnte sein, dass ihr was falsch macht. Denkt mal drüber nach. Das sind so die Dinge, die mich beschäftigen, die müssen euch auch nicht beschäftigen. Ich wollte es nur kurz mit euch teilen. Kommen wir zurück zu dem Text. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Eine kurze Frage für uns alle. Wo ist dein, wo ist mein Herz? Heute, jetzt, die letzte Woche, seit Jahren schon, keine Ahnung. Wo ist unser Herz eigentlich? Woran hängen wir? Wenn ihr den Matthäus-Text, den Kapitel 6, ein bisschen komplett mal lest, könnt ihr zu Hause mal machen, dann werdet ihr merken, dass der Grund dafür, dass die Menschen diesen Spagat machen zwischen Mammon und Gott, die Sorge ist. Was sollen wir essen? Was sollen wir, womit sollen wir uns kleiden? Micha, du hast es ja durchgelesen oder vorgelesen. Und Gott sagt, Gott weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und er sagt aber nicht, dann geht zum Rewe und zum Aldi und kauft es euch, sondern das gebe ich euch, weil ich doch weiß, dass ihr das braucht. Aber ich gebe es euch erst, wenn ihr die richtigen Prioritäten setzt. Nämlich welche? Trachtet zuerst wonach? Und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch dies alles gegeben werden. Das heißt, die Prioritäten sind andersrum. Erst Gott, seine Gerechtigkeit, der Rest wird euch gegeben werden. Und das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das wissen wir alle. Na? Ich meine, unsere Pioniere, da gibt es ja etliche, die diesen Weg gegangen sind, ihr kennt die Geschichte, ich weiß die Namen nicht mehr von dem, es ist ein Ehepaar gewesen, vielleicht wisst ihr den Namen, die dann, wo die Frau feststellt, der Schrank ist leer, wir haben nichts zu essen. Ja, und der Ehemann, ne, zu allem, zum Verdruss seiner Frau geht und macht Mission und gibt auch noch das bisschen, was sie haben aus und dann plötzlich kommt so eine Spende rein und sie haben wieder zu essen. Das sind aber Dinge, die erlebt man nicht, wenn man viel auf der hohen Kante hat, weil man da nichts riskieren muss. Und wenn ich die Geschichten der Pioniere durchlese, dann stelle ich fest, dass die ein Leben gelebt haben, wo man manchmal denkt, das war ja schon eure Zumutung. Gott mutet uns da echt was zu. Alles, ihr kennt die Geschichte von der Witwe in der Bibel, ne, mit dem Schärflein da, ne, nicht von Zapat ist auch, ja, die Witwen haben immer einen guten Ruf bei Gott gehabt auch. Ich meine das jetzt im Neuen Testament, am Schatzkasten da, im Tempel, ne, wo Jesus sagt so, ey Junge, kommt mal her, ich zeig euch mal, da sehe ich gerade was Interessantes. Ne, da steht auch extra dran, viele Reiche standen dort und je nach Übersetzung, die guten Übersetzungen schreiben und legten von ihrem Überfluss in diesen Schatzkasten. Also von dem, was sie eigentlich nicht brauchen, weil Überfluss ist das, was du nicht brauchst. Das heißt, es tat ihnen nicht weh. Ne? Wenn so ein Bill Gates 1 Million spendet, dann denkt, boah, ey, Wahnsinn, 1 Million gespendet. Der hat so viel Geld, der merkt noch nicht mal, ob da, weil am selben Tag hat er so viel Zinseinnahmen, die sind mehr als 1 Million. Weil er weiß echt nicht mehr, wohin mit der Kohle. Ich habe das mal ausgerechnet, wenn sein Vermögen in 1-Dollar-Scheinen umrechnest und legst diese, stapelst diese 1-Dollar-Scheine aufeinander und hab dann mal geschätzt, wie dick so ein Geldschein ist. Ich weiß nicht, weit höher als der Mount Everest. Weit höher. Also du kannst, das ist richtig Arbeit, das Geld auszugeben. Das wird dann schon körperlich Arbeit. Du musst es schaufeln. Wahrscheinlich musst du einen Bagger holen. Und jeden Tag LKW-weise das Geld wegfahren, dass da Monatsende, das ist der Wahnsinn. Also 1 Million ist echter Witz. Es geht nicht. Das Problem ist nicht, dass du viel verdienst. Siehe Hiob. Hiob war reich. Ne? Andere, wir haben auch andere Patriarchen, die reich waren. Das Problem ist nicht, dass du viel verdienst. Das Problem ist, dass du viel behältst. Und das Problem, das müssen wir bei uns erkennen. Und darauf möchte ich jetzt nochmal kurz hinweisen. Zu dem Text in Matthäus Kapitel 6 hat Ellen White in dem Buch Das bessere Leben einen kleinen Kommentar geschrieben. Ich bin ja nicht so der Ellen White-Zitierer, aber heute habe ich mal zwei mitgebracht und weil ich so selten mache, auch mal richtig lange. Da schreibt sie, materieller Besitz ist vergänglich. Diebe können einbrechen und ihn stehlen, Schädlinge ihn zerstören, Feuer oder Unwetter Hab und Gut vernichten. Und wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wer damit beschäftigt ist, Reichtum zu erwerben oder zu vermehren, wird sein Denken damit beschäftigen und die Angelegenheiten des Reiches Gottes beiseite stellen. Die Liebe zum Geld war damals bei den Juden die beherrschende Leidenschaft. Das Materielle nahm den Platz Gottes und des Glaubens ein. Heute ist es nicht anders. Das war jetzt 1800, weiß nicht was. Aber wir können auch heute auch auf unsere heutige Zeit beziehen. Geh mal nicht falsch. Also, heute ist es nicht anders. Die Habgier übt einen so beherrschenden und verändernden Einfluss auf viele aus, sodass die edleren Charakterzüge, man könnte auch sagen das Herz, moralisch verdorben werden, bis Menschen im Verderben untergehen. Im Streben nach materiellen Dingen erlebt man viele Sorgen, Enttäuschungen und aufreibende Arbeit. Und was man hier auf der Erde mühevoll zusammenbringt, hat doch nur gewisse Zeit Bestand. Jetzt kommt noch ein viel längeres Zitat und bevor ich das bringe, möchte ich nochmal an die Predigt von Dominik erinnern. Dominik hat dieses Gleichnis von diesem schnellfahrenden Zug verwendet. Wisst ihr, wo das steht? In welchem Buch?
Zeugnis für die Gemeinde.
Das ist auch mal anders verlegt worden, das heißt in frühe Schriften. Ja? Und wenn ihr das zu Hause habt, schaut es euch an. Lest das Kapitel durch. Und dann schaut mal, wie die Überschrift vom nächsten Kapitel heißt. Habgier. Und daraus bringe ich euch jetzt mal ein Zitat und achtet bitte mal darauf, auf wen sich diese Habgier als Problem am meisten bezieht. Ich sah, dass Satan seinen Engeln gebot, ihre Fallstricke besonders für jene zu legen, die auf die Wiederkunft Christi warten und alle Gebote Gottes halten. Also nicht auf die Welt. Es geht hier nicht um die Welt. Es geht auch nicht um andere Christen. Es geht um uns. Oder wir könnten auch sagen, um die Gemeinde Laodicea. Satan sagte seinen Engeln, dass die Kirchen eingeschlafen seien. Also das heißt, die anderen Kirchen interessieren Satan überhaupt nicht, denn die sind schon lau, kann man sagen, die pennen schon. Darum sagt Satan, komm, lass die Kirchen, die reißen eh nichts. Nein, er würde aber seine Macht und seine lügenhaften Wunder noch mehr ausdehnen, um sie im Griff zu behalten. Aber, sagte er, die Sekte der Sabbathalter hassen wir. Sie arbeiten beständig gegen uns und nehmen uns unsere Untertanen weg, die dann auch das verhasste Gesetz Gottes halten. Geht und erfüllt die Ländereien, und erfüllt die Ländereien und Geld besitzen mit Sorgen. Matthäus 6. Wenn ihr sie dahin bringen könnt, ihre Neigungen diesen Dingen zuzuwenden, so können wir sie doch noch bekommen. Sie mögen bekennen, was sie wollen. Hauptsache, sie sorgen sich mehr um ihr Gold als um den Erfolg des Reiches Christi oder die Ausbreitung der Wahrheit, die wir hassen. Führt ihnen die Welt im anziehendsten Licht vor, damit sie diese lieben und zu ihrem Götzen machen. Wir müssen alle Mittel, über die wir Macht erlangen können, in unseren Reihen halten. Je mehr Geld die Nachfolger Christi seinem Dienst weihen, desto mehr werden sie unser Reich schädigen, indem sie uns unsere Untergebenen wegnehmen. Wenn sie Versammlungen an verschiedenen Orten festsetzen, so sind wir in Gefahr. Seid dann sehr wachsam und so weiter und so fort. Also, das könnt ihr zu Hause selber mal schauen. Wenn Dominik die Frage stellt, wird mein Glaube am Ende Bestand haben und kommt dann durch viele Begründungen, die er geliefert hat, dazu, das muss der Spiritismus sein, dann komme ich zu dem Ergebnis, nein, es muss die Habgier sein. Weil wir wissen, dass der Spiritismus nicht biblisch ist. Das ist in unseren Reihen bekannt. Und der äußere Feind, Spiritismus ist ein äußerer Feind. Ja, da kriegst Eindrücke von außen und denkst, wow, ja, kann das sein? Der innere Feind, das ist das Problem. Und der innere Feind, das ist hier drin. Und wir wissen, wo ist heute der Tempel Gottes zu finden? Also ich meine jetzt nicht den himmlischen, sondern auch hier auf Erden gibt es da noch einen. In uns. Unser Herz. Ihr, sagt Paulus, seid doch der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn da Unordnung ist, und da würde ich gerne wieder auf den Dominik zu sprechen kommen, er hat ja gesagt, zweimal Tempelreinigung von Jesus am Anfang und am Ende seines Wirkens. Und vielleicht wäre noch mal eine dritte nötig, die Tempelreinigung da innen. Und in beiden Tempelreinigungen wurde was rausgeschmissen? Geld. Es ging beiden mal um Geld, um Geschäfte machen. Und kann es sein, dass auch ganz am Ende seines Dienstes, wenn nämlich der Dienst da oben ein Ende hat, sein hohepriesterlicher Dienst, die nächste Tempelreinigung aussteht, nämlich die von uns in unserem Herzen. Und dann würde ich sagen, jetzt wird es runde Geschichte. Laodicea, die Endzeitgemeinde, die echt ein Problem mit Habgier hat, steht ja auch da, ich bin reich und reich geworden, ich brauche nichts, ne? Und deswegen kriegst du die auch nicht mehr bewegt. Deswegen haben die auch keinen Bock auf Mission. Weil wer pappsatt ist, also wer zu viel isst, ist müde. Der ist träge. Ne? Der hat auf nichts mehr Lust. Der will sich nur noch hinhauen aufs Ohr. Und das sind wir so ein bisschen. Deswegen läuft auch nichts mehr mit Mission. Deswegen brennt in uns auch nicht mehr der Trieb, Menschen von Jesus zu erzählen. Übrigens, eifrig heißt im Griechischen Zestos, sagt euch jetzt noch weniger als das vorher. Aber Zestos, eigentlich übersetzt, heißt siedend oder kochend. Das heißt, wenn Jesus sagt, sei eifrig, also vorher sagt er, wärst du doch kalt oder heiß. Ja? Wenn er sagt, sei eifrig, sagt er eigentlich, sei doch heiß. Ja? Sei doch heiß. Vielleicht noch zwei kurze Beispiele aus der Bibel. Paulus im 2. Korintherbrief, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube Kapitel 3, sagt er zweimal von sich, dass er eifrig ist oder eifrig war. Er war eifrig, als er die Christen verfolgt hat. Und jetzt ist er eifrig für das Volk Gottes. Er war immer brennend. Und darum konnte Gott was mit ihm anfangen. Auch wenn er erst einen falschen Weg gegangen ist. Aber den ist er eifrig gegangen. Er hatte was in sich, mit dem Gott arbeiten kann. Nämlich Temperatur, Drehzahl. Da ging was. Mit so den Langweilern kann er nichts anfangen. Da passiert nichts. Die kannst du nicht motivieren. Das ist der Gemeinde auch so. Leute, wo nichts ist, kannst nichts holen. Ja? Aber Leute, wo was ist, die was suchen, die brennen. Vielleicht brennen sie erstmal fürs Falsche, aber die sind überhaupt brennbar. Die Langweiler, die sind wie nasses Holz. Da ist einfach Haufen Energie und es wird nie Feuer. Es wird höchstens rauchen, stinken, qualmen, aber das macht keinen Spaß. Aber wenn da irgendeinem was ist, dann merkt man das und dann kann man da auch was mitmachen. Und da möchte ich mit euch nochmal kurz ganz zum Schluss auf etwas kommen, wo ihr sagt, was hat das mit Eifer zu tun? Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Überschrift zeigt ja schon, wie die Kirchen ticken. Denn in der Bibel, im Originaltext, steht ja keine Überschrift. Und jede Überschrift ist Theologie, ist Deutung. Deswegen kann man nämlich die Geschichte auch mit einer anderen Überschrift anders lesen. Die Hoffnung für alle, ansonsten keine gute Übersetzung, wagt es, eine andere Überschrift zu schreiben. Sie schreibt die beiden verlorenen Söhne. Das ist doch interessant, oder? Ja? Da fangen wir an, da kommt der Grinsen. Das stimmt eigentlich, ne? Weil wir kennen ja die Geschichte. So, die Geschichte kennt ihr, die brauchen wir jetzt nicht lesen. Da ist ein junger Sohn und ein älterer Sohn. Der junge Sohn ist unverschämt. Und der ältere Sohn, der ist gehorsam. Wer von beiden ist eifrig? Hier vorne kommt...
Beide.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort. 50% Richtigkeitswahrscheinlichkeit. Der Ältere höre ich hier. Was mit dem Jüngeren? Ist er nicht eifrig? Das ist der Eifrige. Der Junge ist der Eifrige. Der ist wie Paulus. Er ist den total falschen Weg, aber den mit Vehemenz, also mit Karacho gegen die Wand fahren oder zu den Schweinen, ne, als Ergebnis ist die Katastrophe. Und danach zurück, und ihr könnt mir glauben, der legt sich nicht mehr auf die faule Haut, sondern der dient seinem Vater ganz anders als dieser langweilige ältere Sohn. Das ist ja auch der daheim geblieben, aber das ist der langweiligste Typ, mit dem kannst du in der Gemeinde nichts anfangen. Warum? Weil er für Lohn arbeitet. Der hat gar nicht gecheckt, dass er Teilhaber des Besitzes seines Vaters ist. Der Vater sagt, wenn du hättest feiern wollen, warum holst du dir nicht das Böcklein? Du musst mich doch nicht fragen, das gehört dir doch. Der checkt das gar nicht. Der meint, ich arbeite hier, ich schuft mir hier, ich halte deine Gebote und du gibst mir kein einziges Mal ein Böckchen, dass ich mit meinen Freunden eine Fete feiern kann. Der hat überhaupt nicht gecheckt, wer und was sein Vater eigentlich ist. Und das sind diese langweiligen Gehorsamen. Die sind zwar gehorsam, weil sie glauben, damit in den Himmel zu kommen. Ich bin reich und reich geworden, also aus eigener Kraft. Aber die checken überhaupt nicht, wer Gott ist. Die haben überhaupt keinen Blick für diesen Gott. Sondern die wollen einfach nur einen Lohn haben, nämlich nicht mehr sterben müssen, keine Schmerzen mehr haben müssen, nie mehr hungern, nie mehr arbeitslos sein, keinen Stress mehr haben, einfach so ein cooles Leben im Himmel. Das ist langweilig. Und der Sohn war immer von einem getrieben, der jüngere Sohn. Immer von einem. Und damit war er immer richtig, sogar als er den falschen Weg gewählt hat. Der Sohn war intensiv auf der Suche nach dem Leben. Und er stellt fest daheim, das ist doch kein Leben. Das will ich nicht. Ich will leben. Und hat am Anfang gedacht, das geht mit Hedonismus. Hedonismus auf gut Deutsch. Na, viel Parfüm, viele Autos, viele Schuhe, viele Jacken. Und hat dann feststellen müssen, das war der falsche Weg. Und geht zurück. Und dann sagt der Vater zu Recht, er war tot. Und jetzt lebt er wieder. Jetzt hat er das Leben gefunden. Und glaubt bloß nicht, dass der das wieder loslässt. Was mit dem älteren Sohn ist, wissen wir nicht, weil die Geschichte nicht weitergeht. Ich würde es ja gerne wissen. Aber ich glaube, wir wissen es alle, was mit dem Älteren ist. Die Gefahr ist groß, dass der Ältere zum Kain wird. Eifersucht auf seinen Bruder. Kain war übrigens auch der Ältere. Und er wird ihn umbringen. Das könnte passieren. Übrigens, auch wieder so eine theologische Geschichte. Wenn jemand einen Christen fragt, einen frommen Christen, wann ist die Sünde erfunden worden? Und dann denken wir an Adam und Eva. Weiß ich nicht. Ich meine jetzt, dann denken die meisten an den Sündenfall, ne? 1. Mose 3. Das Problem ist, in diesem 1. Mose 3 steht kein einziges Mal das Wort Sünde. Könnt ihr durchlesen. Steht nicht drin. Das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Sünde auftritt, ist 1. Mose 4, Vers 7. Nämlich, wo Gott mit Kain spricht und dann sagt, wenn du Böses tust, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das ist das erste Mal, wo das Wort Sünde auftritt. Fand ich immer krass. Paulus nimmt später in Römer 5, Vers 12 hinter Bezug auf die Geschichte von Adam und Eva und sagt, durch die Sünde eines Menschen ist der Tod in die Welt gekommen. Und damit ist höchstwahrscheinlich das Problem mit dem Baum gemeint. Das Problem ist nur, warum spricht hier Paulus von Adam und nicht von Eva? Denn die war die Erste, die die Frucht genommen hat. Man könnte sagen, naja, Frauen hatten nichts zu sagen, ne? War nicht interessant. Aber eigentlich könnte man auch sagen, weil bei der Sünde ist immer so, man weiß manchmal nicht, ist es ein der oder ein die. Und die Nachkommen wurden meistens auf den Mann bezogen. Er zeugt Nachkommen. Und er hat den Kain gezeugt. Und der Kain, durch den kam nämlich der Tod, denn er hat zum ersten Mal einen Menschen getötet. Könnte sein, dass der Paulus das meint und gar nicht ihre Adam und Eva. Aber wir sind es so gewohnt, mehrere tausend Jahre Theologie, weil da die Überschrift steht, der Sündenfall und dessen Folgen, aber im Urtext steht da kein Sündenfall, da steht überhaupt keine Überschrift. Und deswegen, ganz zum Schluss nochmal, wir sind auch manipulierbar. Auch von denen, die es gut meinen. Ich glaube noch nicht mal, dass die das Böse meinen, denn die Überschriften haben auch Wert, weil die so ein bisschen eine Zusammenfassung auch sind, was da kommt und geben dem Ganzen Struktur. Aber ich finde es kühn, wenn ein Mensch, der sich jetzt eine Überschrift überlegt, mit der Überschrift ein Wort einführt, bevor es die Bibel getan hat. Ich müsste mit Demut an das Wort und an die Übersetzung gehen. Deswegen lassen die Hebräer alle Überschriften weg. Kein Punkt, kein Komma, gar nichts. Im Uralten Testament gibt es keine Satzzeichen, da gibt es keine Kapitel, gibt es gar nichts, keine Verse, nichts. Ist total schwer, sich darin zurechtzufinden. Da kannst du nicht sagen, schlagt mal auf Römer 5, Vers 12, ne? Weil es gibt keinen Vers. Da bleibt einem nichts anderes übrig, wie die Bibel so gut zu kennen, dass man sofort weiß, wo ich blindblättern muss, wenn der von irgendeiner Geschichte erzählt. Ja, und die zukünftigen Generationen werden die Bibel immer schlechter kennen, selbst wenn sie sie lesen, weil die geben nur noch Suchbegriffe ein. Im Bible-Server oder sonst wo. Ist total praktisch. Aber du weißt, auch dadurch, dass es nur noch auf dem Bildschirm ist, ist alles nur noch zweidimensional. Also das heißt, steht es vorne oder hinten in der Bibel, das weißt du gar nicht mehr. Weil der Bildschirm gibt es dir aus und du weißt nicht, ist es, ne? Es geht zunehmend verloren. Wir entwickeln uns zurück ins Mittelalter. Wir hören zwar die Bibel noch in unserer Sprache, aber die ist schon so quer übersetzt, dass sie mit dem Urtext nichts mehr zu tun hat und wir eigentlich gar nicht mehr wissen, was da steht, sondern wir kriegen nur noch aufgetischt, was die Kirchen übersetzen. Müssen wir aufpassen. Müssen wir aufpassen und vor allen Dingen dann, wenn wir selber einen Fehler machen. Nicht genau lesen, was da steht. Ja, man kann überlesen, falsch lesen, falsche Reihenfolge, Wörter reinbringen, die gar nicht dastehen. Aber wir sind alle nicht davor gefeit. Und deswegen bleibe ich, der ich bin, ein Haarspalter. Einer, der auf das Wort schaut. Wie steht es genau da? Und wenn das noch so langweilig ist, ist es noch so wichtig. Und ihr seht, ganz zum Schluss, je nachdem, wie und was du liest, kannst du zu ganz verschiedenen Ergebnissen kommen. Am Ende der Zeit ist der Spiritismus, fürchte dich vor dem, halte dich vor dem zurück. Oder am Ende der Zeit ist die Habsucht, pass auf, dass es dich nicht erwischt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Frage ist, welcher Feind begegnet uns am Ende? Ich möchte keine Antwort darauf geben, ich möchte euch nur zeigen, man kann ganz verschiedene Antworten darauf finden, je nachdem, wie man die Bibel liest, wie man an sie herangeht. Und die Verantwortung kann euch keiner nehmen. Das müsst ihr selber machen. Und dazu möchte ich euch Gottes Segen wünschen. Offenheit für den Heiligen Geist. Traut dem Heiligen Geist zu, dass er an euch wirkt und euch persönlich vorbereitet auf das Ende der Zeit. Denn es kann auch sein, dass die Herausforderungen am Ende der Zeit gar nicht für alle dieselben sind, sondern dass jeder von uns sein eigenes Päckchen zu tragen hat, die bei Micha anders sind als bei mir, bei der Duina oder sonst wo. Jeder von uns hat so seine Wundenpunkte. Macht die mit Gott aus, macht die mit dem Heiligen Geist aus, der zeigt sie euch, denn er will, dass ihr bewahrt bleibt. Amen. Lasst uns beten. Herr, du bist gut, das haben wir gerade gesungen und das können wir aus tiefstem Herzen singen. Du bist nicht nur gut im Sinne von, dass du gütig bist, du bist auch fähig. Du hast eigentlich immer den Durchblick. Du siehst das Ende schon vom Anfang her und darum dürfen wir uns bei dir geborgen fühlen, wir, die wir nicht das Ende sehen in dieser wirren Welt. Wir wissen nicht, was morgen und nächstes Jahr sein wird. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge entwickeln werden. Du weißt es, denn du bist der Herr der Geschichte. Du bist auch der Herr des Wortes. Und wenn wir die Bibel lesen, dann möchten wir dich um Demut bitten, dass wir nichts in sie hineinlesen, sondern dass wir uns von dem Wort lesen lassen. Denn es durchleuchtet uns wie ein Röntgenautomat. Es zeigt jedem von uns den Schwachpunkt. Es ruft jeden von uns zur Umkehr auf. Und wir möchten dich bitten, um die nötige Demut dann auch der erhaltenen Botschaft zu folgen. Aber der Glaube ist nicht nur etwas Individuelles, der Glaube ist auch etwas, was in der Gemeinde und in der Gemeinschaft stattfindet. Darum bitten wir dich, dass du die Einigkeit und Einheit der Gemeinde, vor allem hier in Oberasbach, die wir schon so manches an holprigem Weg hinter uns haben, stärkst. Dass du uns hilfst, zusammenzustehen in dieser unsicheren Welt und dadurch ein Zeugnis zu geben. Denn wenn wir gerade jetzt aktuell in die Politik schauen, dann finden wir Fremdenfeindlichkeit, wir finden das Bestreben, Menschen wieder nach Hause zu schicken, in ihr Elend zurück. Wir finden, dass man sich nicht mehr verträgt und nicht mehr versteht, Zerstrittenheit zwischen den politischen Lagern, kein Wille mehr zum Miteinander. Wir hier sind auch ein kleines Experimentierfeld. Wir kommen aus verschiedenen Regionen dieser Erde, mit verschiedener Geschichte, verschiedenen Hintergründen. Aber du schenkst uns die Chance, zusammenzuarbeiten, füreinander da zu sein, einander zu verstehen und im Falle, wo man sich vielleicht auch mal uneinig ist, wieder die Hand zu reichen und den Weg der Umkehr zu finden. Das kann ein Zeugnis sein für diese von Feindschaft durchdrungenen Welt. Schenk uns das, gib uns die nötige Vollmacht, vielleicht auch dadurch ein ungesprochenes, aber machtvolles Zeugnis geben zu können. Und hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen.